Liebe Zuschauer, ich denke an zwei junge Leute in Kanada. Sie hatten vor, Eisfischen zu gehen. Es war Winter. Sie wollten einen entlegenen See besuchen und dort ein Loch in das Eis pochen oder schlagen, um dort Fische zu fangen. Einer hat sich noch ein neues Pickup besorgt. Sie hatten alles mitgenommen, was sie brauchten. Sogar der Hund war dabei. Und so sind sie viele Kilometer in den Wald gefahren und plötzlich waren sie dann an dem See angelangt. Sie nahmen den Pickel und versuchten dort ein Loch zu schlagen, aber es funktionierte nicht. Es war einfach zu dick, das Eis. Und dann sagte einer, bin ich froh, dass ich einige Stangen Dynamit mitgenommen habe. Und so nimmt er eine Stange Dynamit und wirft es, soweit er konnte, auf den See. Tragischerweise hat es der Hund gesehen, der mit dabei war. Und er läuft dieser Dynamitstange hinterher und holt sie wieder zurück. Jetzt war der eine sehr in Aufruhr. Was macht er jetzt? Und er nimmt sein Gewehr und schießt über den Hund hinweg mit dem Gedanken, dass er vielleicht diese Dynamitstange fallen lässt. Aber der Hund verkriecht sich unter das neue Auto. Und so sind sie nur noch gerannt, so schnell sie konnten, zum Ufer und dann hörten sie eine gewaltige Detonation. Und als sie sich umschauten, war eigentlich nur noch Stille. Ein großes Loch, kein Auto mehr, nichts mehr zu sehen. Es war eine große Frustration. Das neue Auto, alles war weg. Ich denke, diese Sache, die diese zwei jungen Leute erlebt haben, ist nur ein kleiner Abschnitt, ein kleiner Vergleich zu dem, was die Menschen damals erlebten, als sie an die Wiederkunft Jesu, auf die Wiederkunft Jesu warteten. Sie hatten solche Freude im Herzen. Sie wussten, es ist jetzt die Zeit, jetzt kommt er. Und sie waren auch davon überzeugt, dass die Heilige Schrift voll ist von den Gedanken der Wiederkunft Jesu. Und es ist in der Tat so. Über 300 Prophezeiungen, Stellen in der Heiligen Schrift sprechen allein über dieses Thema. Die Leute waren sich bewusst, dass die Bibel eine Fundgrube ist über dieses Thema. Und ich möchte einen der schönsten Texte der Bibel gleich einmal nennen, den sie damals lasen und der ihnen so viel Freude bereitete. Ein Text aus dem Johannesevangelium. Aus dem 14. Kapitel und dort die ersten drei Verse. Hier lesen wir, euer Herz erschrecke nicht, glaube dann Gott und glaube dann mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Eine fantastische Aussage Jesu. Etwas, was die Jünger damals wirklich begeistert hat. Die Gewissheit, dass er versprochen hat, wiederzukehren. Und das war jetzt in dieser Gruppe, die auf die Wiederkunft Jesu sich vorbereitet hat, die Miller-Bewegung, die frühe Adventbewegung, ein Text, der ihre Herzen höher schlagen ließ. Sie wussten, Jesus hat versprochen, wiederzukommen. Diese Naherwartung war ja eigentlich schon seit Beginn der Zeit da, als die Jünger da waren. Wenn ich an Paulus denke, einer der großen Apostel, er sagt zum Beispiel im 1. Thessalonicher Kapitel 4, und ich lese dort Vers 15 folgendes. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also ich denke, es ist schon sehr deutlich. Paulus war sogar so begeistert, dass er meinte, in seiner Generation wird Jesus wiederkommen. Natürlich kann man dieses Wort auch verstehen, dass die Menschen, die leben werden, wenn Jesus wiederkommt, diese Freude erleben. Aber Paulus war begeistert davon. Und ich meine, die letzten Worte in der Bibel, in der Offenbarung. Die letzten Worte, die wir in der Offenbarung 22 finden, schließen mit folgendem Gedanken. Offenbarung Kapitel 22, Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und wir merken, bis zur letzten Sekunde ist diese Hoffnung da. Jesus kommt. Als Jesus mit den Jüngern zusammen war, kurz bevor er diese Erde verlassen hat, hat er auf dem Ölberg mit ihnen sehr intensiv über dieses Thema gesprochen. Die Jünger waren nicht nur begeistert über diesen Gedanken, dass Jesus wiederkommen wird, sondern sie hatten viele Fragen. Was wird denn sein? Wie können wir denn erkennen, wann du wiederkommst? Ist denn irgendetwas zu ersehen? Und Jesus antwortet darauf. Wenn wir zum Beispiel das Parallelkapitel aufschlagen, Lukas 21, da sagt Jesus etwas darüber, und zwar im 21. Kapitel und dort Vers 27 und 28. Jesus sagt hier, und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus macht deutlich, da wird was geschehen. Bevor er wiederkommt, werden Dinge sich ereignen, die die Menschen mitbekommen werden. Und sie merkten, es ist eine Zeit, da ist etwas im Werden, da ist nun die Zeit reif geworden. Und es schien so zu sein, dass die Wiederkunft nahe herbeigekommen ist, dass alles zum Greifen war. Waren dann nicht auch die Zeichen, die Jesus gesagt hat? Ist das nicht etwas, was wirklich kein Mensch übersehen kann? Ich lese dort aus dem 24. Kapitel des Matthäusevangeliums, wo Jesus mit den Jüngern auf dem Ölberg sitzt und er sagt hier ab Vers 29 und 30, sogleich aber, sagt Jesus, nach der Bedrängnis jener Zeit, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das kann man ja kaum mehr toppen, dieses Wort, nicht wahr? Etwas, was Jesus ganz deutlich sagt, wenn ihr sehen werdet die Zeichen an Sonne, Mond und Sterne, dann ist es soweit, dass ich wiederkommen werde in den Wolken des Himmels. Und er spricht sogar dann hinterher noch und er wird seine Engel senden, er kommt mit großer Herrlichkeit. Jetzt ist interessant, dass diese Dinge, die Jesus hier sagt, ja nicht irgendwann mal geschehen sind, sondern sie sind genau zur richtigen Zeit geschehen. Und das ist eine Sache, die die Menschen damals in der frühen Adventbewegung sehr aufmerksam registriert haben. Da wird gesagt hier zum Beispiel, die Kräfte der Himmel kommen ins Wanken, alles geht drunter und drüber. Interessant, wir wissen aus der Geschichte heraus, dass es 1755 ein Riesenerdbeben gegeben hat, das größte, das Europa je erlebt hat. Es war das Erdbeben von Lissabon. Es war 1. November, es war Allerheiligen. Es war eine Zeit, wo wirklich sehr viele Leute in die Kirche gingen. Und in dieser Zeit, im 1. November, gab es ein Erdbeben, das sehr, sehr stark war. So ein starkes Erdbeben hat man bis jetzt in Europa noch nie registriert gehabt. Ein Erdbeben, das so auf der Richterskala 8,5 oder 9 hatte. Die Leute stellten fest, das Meer ist plötzlich weg. Und sie rannten runter und schauten, wo ist das Meer geblieben? Und dann kam es mit einer großen Macht zurück. Über 20 Meter hohe Wellen kamen und haben Lissabon erfasst. Als ich einmal dort war in Lissabon, habe ich dieses Denkmal gesehen, das so in der Mitte der Stadt ungefähr steht. Bis dort hinauf, Lissabon liegt so am Berg, sind die Wellen gegangen, haben alles weggerissen, was da war. Und den Rest der Stadt, der noch gestanden hat, der ist durch Feuersbrunst hinterher auch zerstört worden. Das war etwas, was man vorher noch nie so gesehen hatte, noch nie so miterlebt habe. Und scheinbar war das etwas, was die Leute damals schon zum Nachdenken gebracht hat. Sie sahen, jetzt beginnen Dinge, die wir vorher so noch nie gesehen haben und miterlebt haben. Dann steht ja hier in diesen Versen, die Jesus sagt, und er ist ja auch der größte Prophet, den es je gegeben hat. Er sagte, was in Zukunft kam. Und wenn jemand weiß, was passieren wird, wenn er selber wiederkommt, dann ist es Jesus. Und er sagt, es werden nicht nur große Dinge passieren, sondern es steht auch hier, die Sonne wird sich verfinstern. Na gut, wir kennen Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis, das dauert meistens so 8 oder 10 Minuten, da wird es dann ein bisschen dunkler. Die letzte, die ich so bewusst miterlebt habe, war hier in Nürnberg, wo es ziemlich trübe geworden ist und dunkel, so richtig Untergangsstimmung war das. Aber nach 8 Minuten war immer alles vorbei. Aber diese Sonnenfinsternis, die dort stattgefunden hat, und zwar am 19. Mai 1780, war eine Sonnenfinsternis, die vorher noch nie so gesehen worden ist. Einige Jahre nach diesem großen Erdbeben in Lissabon gab es diese Sonnenfinsternis nicht in Europa, sondern in Amerika. Die Sonne ging wunderbar auf an diesem Tag. Bis ungefähr 9 Uhr war wunderbares Wetter. Und dann zog plötzlich so eine dunkle Wand vor die Sonne und verdunkelte das Licht. Die Tiere gingen wieder in den Stall, die Leute mussten aufhören zu arbeiten. Es war zu dunkel, um was zu machen. Es war nicht stockdunkel, aber ziemlich dunkel, dass man nicht mehr arbeiten konnte. Und man dachte noch, irgendwann muss ja diese Dunkelheit wieder zu Ende sein. Sonnenfinsternis dauert ja ungefähr so 8-10 Minuten. Aber die Zeit wurde viel, viel länger. Die Sonnenfinsternis begann um 9 Uhr morgens und endete ungefähr 16 Uhr nachmittags. Man weiß bis heute noch nicht, was die Ursache ist. Dass die Sonne so lange finster war. Und ich denke, da ist es jedem aufgefallen, das ist was Unnatürliches. Das ist etwas, was die Menschen noch nie erlebt haben. Scheinbar ist doch das etwas, was Jesus sagte, nicht? Wenn er sagte, die Sonne wird sich verfinstern. Die darauffolgende Nacht war eigentlich Vollmond. Ja, Vollmond ist ja so, dass die Sonne auf der einen Seite steht und der Mond auf der anderen und die Erde in der Mitte drin. Und die Strahlen der Sonne den Mond total bescheinen und der Mond dann so hell ist, dass man sich sogar die Taschenlampe sparen kann. So gut ist das alles beleuchtet. Die darauffolgende Nacht war so dunkel, dass man nicht mal ein weißes Blatt Papier vor den Augen sah. Es scheint schon, das sich zu erfüllen, was Jesus sagte, nicht wahr? Er sagte, die Sonne wird den Schein verfinstern und auch der Mond wird den Schein verlieren. Genau das, was Jesus sagte. Und dann sagt er noch, die Sterne werden vom Himmel fallen. Also Jesus hat ja nicht nur ein Element gesagt, nicht nur eine Sache, die passieren sollte. Er sagt ja eine ganze Reihe Dinge voraus. Und wir haben gesehen, dieses große Erdbeben hat stattgefunden. Die Sonne hat ihren Schein verloren. Über eine gewisse lange Zeit, die eine Sonnenfinsternis überhaupt nicht hergibt. Die nächste Nacht war so dunkel, dass man nicht mal ein weißes Blatt vor den Augen gesehen hat. Und dann steht noch, die Sterne werden vom Himmel fallen. Es ist interessant, am 13. November 1833 gab es einen Sternschnuppenfall, den die Welt vorher noch nie so gesehen hat. Das heißt, das war so ähnlich, wie wenn man zu Weihnachten so eine Weihnachtskerze anzündet. So sind die Sterne vom Himmel gefallen. Das ganze Firmament hat geleuchtet. Das war etwas, was gewaltig war. Und das ist den Leuten bestimmt aufgefallen. Nun, Sternschnuppen sind manchmal Dinge, die die Menschen sehr tief bewegen, wenn so etwas passiert. Ich denke noch an eine Zeit, wo ich manche Leute ins Ausland geschickt habe, um Evangelisation durchzuführen. Und da war ein junger Mann, der eigentlich mit seinem Bruder mitgehen wollte. Er wollte nur begleiten. Aber ein paar Wochen vorher, bevor der Tag kam, wo sie ins Ausland gegangen sind, ist einer der Sprecher krank geworden. Und ich brauchte jemanden, der für ihn einsprengt. Und da ist mir jener junge Mann eingefallen und ich rief ihn an und sagte, du hast die Gaben, du kannst auch eine Evangelisation halten. Du hast alles Material, das ist überhaupt kein Problem, schau dir Sachen an. Und sagte, na gut, ich werde mir das überlegen, aber ich möchte erst nochmal beten darum, ob ich das tun soll. Und so einige Tage später war er mit seiner Familie bei Freunden, sie saßen auf der Terrasse, es war schon Abend und dann fiel ihm dieser Gedanke ein, soll ich jetzt wirklich ins Ausland gehen, eine Evangelisation machen oder nicht? Und dann sagte er, jetzt werde ich beten. Und er sagte zu Gott, lieber Gott, ich sehe hier zwei Häuser vor mir und dazwischen ist so ein Zwischenraum, da sieht man den Himmel. Wenn ich mit hinausgehen soll, um dort eine Evangelisation zu halten im Ausland, dann möchte ich dich bitten, dass wenn ich jetzt zu beten aufhöre und meine Augen aufmache, dass hier eine Sternschnuppe durch diesen Korridor fliegt. Und er macht seine Augen auf und es fliegt nicht nur eine durch, sondern zwei. Und so wusste er, Gott hat ihn für diese Aufgabe vorgesehen, dass er das tut. Und er ist mit Freude, hat er diese Aufgabe auch wahrgenommen. Es ist wichtig, dass wir wissen, Gott steht zu seinem Wort. Und wir merken, da sind gewisse wichtige Dinge passiert damals, die die junge Adventbewegung sehr deutlich vor Augen führte. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Jesus wiederkommt. Ich habe es euch vorher gesagt, sagt Jesus, dass wenn das passiert, ihr wisst, dass ich es bin. Es ist natürlich schon interessant, wenn wir die Bibel aufschlagen. Können wir uns wirklich immer darauf verlassen, dass das genauso kommt? Weil wir merken, dass die Freude, dass Jesus bald kommen wird, doch dann getrübt worden ist. Aber ich kann das ein wenig nachvollziehen mit einem Gedanken. Wir sind sehr oft im Gebirge gewesen, zum Urlaub, wir sind sehr viel gewandert mit den Kindern. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir sind so einen steilen Berg hochgegangen, so einen Grasberg, der war auch schon ziemlich hoch, knapp 3000 Meter hoch. Und hinter diesem Berg sah man dann einen wunderbaren weißen Berg. Und wir freuten uns schon, dass wir dann einen kleinen Schneeballschlag mit den Kindern machen könnten. Und wir sind also dort hochgelaufen und waren ziemlich verschwitzt. Und als wir dann auf der Kuppe standen, dann haben wir gesehen, dass wir uns doch nicht so freuen sollten. Weil zwischen dem Berg, auf dem wir standen, und dem schönen weißen Berg, war noch ein tiefes Tal dazwischen. Aber aus dieser Perspektive, wo wir vorher standen, war der weiße Berg eigentlich so zu sehen, als wenn er nahtlos an dem grünen Hügel anschloss.
Vielleicht ist das auch manchmal so in der Prophetie. Das heißt, wenn wir eine gewisse Distanz, eine gewisse Sichtweise sehen, dann sehen wir Dinge, wo wir meinen, die gehören zusammen, aber da sind noch manche Täler dazwischen. Jesus sagt auf jeden Fall ganz deutlich, und ich habe gerade das 24. Kapitel aufgeschlagen, er sagt ganz deutlich im Vers 32 und 33, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Also Jesus hat seinen Jüngern damals nicht was Verkehrtes gesagt. Er hat gesagt, passt auf, wenn diese Dinge passieren, dann geschieht etwas. Und deshalb waren auch die Leute damals so begeistert, weil sie dachten, jetzt ist es soweit. Jesus bekräftigt das ja nochmal im Vers 35. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Kann man sich auf das Wort der Bibel verlassen? Ist das so, dass das, was Jesus sagt, wirklich so eintrifft? Wenn wir die Leute damals in der Zeit befragen und nachschauen, was sie denn so bewogen hat, an die Wiederkunft Jesu zu glauben, dann gibt es da sehr unterschiedliche Stimmen aus allen möglichen Richtungen, die alle in die gleiche Kerbe schlugen. Wenn ich zum Beispiel an einen Jesuiten denke, er hieß Manuel Lacunza, er war Chilene, lebte aber lange Zeit auch in Italien. Er war von dem Wort Gottes, er hat die Möglichkeit gehabt, weil er Priester war, er konnte das Wort Gottes lesen, was die Leute damals sonst nicht konnten, weil die Bibel eigentlich nicht für alle offen war, aber die Priester durften das. Aber er war von dem Wort Gottes so begeistert, dass er sogar ein Buch schrieb. Man kann dieses Buch auch heute noch sehen, es gibt es noch. Dieses Buch hat er betitelt, das Kommen Jesu in Herrlichkeit und Majestät. Er hat es damals unter anderen Namen herausgebracht, weil wenn er das unter seinem Namen herausgebracht hätte, dann wäre er wahrscheinlich in große Schwierigkeiten gekommen, als katholischer Mönch, als Jesuit. Aber er war davon überzeugt, dass das jetzt passieren wird. Jetzt ist die Zeit da, dass Jesus wiederkommt. Da gab es einen anderen. Sein Vater war Rabbi. Er war auch jemand, der sehr stark verbunden war mit dem Wort Gottes. Er war auch ein Jesuit geworden. Er ist zum Christentum damals konvertiert. Joseph Wolf. Er bereiste damals sehr viele Länder. Er war in China genauso wie in Amerika oder England, in vielen anderen Staaten, sehr oft in Israel. Er missionierte mit ganzem Herzen über diesen Gedanken, Jesus steht vor der Tür. Er kommt. Leute, macht euch bereit. Er wird bald wiederkommen. Die Bibel ist voll von diesen Gedanken, dass er bald kommen wird. Wir haben in Deutschland den bekannten Reformator Martin Luther. Martin Luther sagte auch zu seinen Lebzeiten, es dauert vielleicht noch so 400 Jahre. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus wiederkommt. Er soll sogar ein Zitat gebracht haben, ein Wort geprägt haben, was man ihm zuschreibt. Es ist nicht ganz genau belegt, ob es wirklich war, aber er sagte, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen wiederkommt, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, aber Luther war wirklich davon sehr beeindruckt und überzeugt, dass Jesus kommen wird zu einer ganz bestimmten Zeit. Und deshalb ist auch in Amerika damals die sogenannte Adventbewegung ins Leben gerufen worden. Es hat dort seinen Anfang gehabt. durch einen Mann, er hieß William Miller. Er war eigentlich nur ein einfacher Mann, der sehr intensiv die Bibel studierte. Über 10 Jahre lang studierte er sehr intensiv das Wort Gottes. Und je mehr er sich damit beschäftigt hat, umso mehr war ihm bewusst, wenn das, was die Bibel sagt, wirklich wahr ist, dann müsste Jesus Mitte des 19. Jahrhunderts kommen. Er wollte aber niemand auf das verkehrte Gleis führen. Er sagt, ich werde darüber nicht sprechen, wenn mir nicht irgendjemand anspricht. Sonst werde ich darüber nicht sprechen. Aber es war ihm ein Herzensanliegen. Es brannte in seinem Herzen. Und als er da wieder betete und sagte, lieber Gott, ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen soll, da klopft es an seiner Tür. Sein Neffe ist gekommen vom Nachbardorf. Und er sagte, weißt du, Onkel, in unserer Kirche ist am Sonntag jemand krank geworden, der sprechen sollte, er ist ausgefallen. Und ich weiß, du hast dich so viel mit dem Wort Gottes beschäftigt. Könntest du nicht zu uns kommen und könntest eine Predigt halten? Und so ist er zum ersten Mal auf die Kanzel gegangen. William Miller hat etwas erzählt von dem, was er über 10 Jahre studiert hatte und was ihn bewegt hatte. Und das war so gewaltig, dass die Leute, sie wollten eigentlich gar nicht mehr aufhören zuzuhören. Sie waren so begeistert. Das hat sich so rumgesprochen, dass er eingeladen worden ist in die großen Städte. Überall sollte er reden. Er hätte 5-6 Mal an einem Tag reden können. Es war wie eine Explosion. Die Menschen wurden bewegt durch den Gedanken, den Miller damals mit verkündigt hat. Und diese Aussagen all dieser Reformatoren wie Luther und auch die anderen, die immer auf diese Zeit hingearbeitet haben und hingedeutet haben, dass Jesus kommen wird, wie auch William Miller, der gesagt hat, es ist die Zeit jetzt reif geworden, nicht nur aufgrund der Zeichen der Zeit, sondern durch das prophetische Wort. Das war ein Text, den sie aus dem Propheten Daniel nahmen. Jesus selbst hat ja, als er auf dieser Erde war und mit den Jüngern damals auf dem Berg, auf dem Ölberg gesessen war, er gesagt, wenn ihr das alles seht, dann achtet auf den Propheten Daniel. Scheinbar ist das Daniel-Buch ein besonderes Buch. Und es gibt in der ganzen Heiligen Schrift kein Buch, das mehr über das Ende spricht, als dieses kleine Buch im Alten Testament. Und ich lese dort einen Text in Daniel Kapitel 8, Vers 14. Das war der Schlüsseltext, den all die Leute damals beherzigten, der sie tief bewegt hatte, der sie zu dieser Annahme gebracht hat, und zu dieser Überzeugung gebracht hat, Jesus steht vor der Tür. Er wird jetzt kommen. Ein Text aus dem Propheten Daniel im Kapitel 8, Vers 14. Und ich lese dieses Wort einmal vor. Und er antwortete mir, steht hier, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Natürlich, wer das zum ersten Mal liest, kann sich wahrscheinlich wenig darunter vorstellen, was da gemeint ist. Aber wenn man sich mit diesem Wort beschäftigt, merkt man ganz deutlich, dass das ein bestimmter Umfang, einen bestimmten Rahmen hat, der sehr klar und deutlich Auskunft gibt. Es wird auf jeden Fall gesagt, dass das eine Sache ist, die sehr lange noch greifen wird. Daniel, der war ja damals schon alter Mann gewesen. Er wurde mit jungen Jahren nach Babylon verschleppt. Und als er alt geworden ist, dann dachte er an die Prophezeiung, die ein anderer Prophet gegeben hat, dass 70 Jahre Jerusalem zerstört sein soll. Und dann soll das Heiligtum wieder geweiht werden. Und er betete auch. Und er betete darum, dass Gott ihm immer wieder die Sinne dafür öffnet. Jeden Tag hatte er dreimal an offenem Fenster gebetet Richtung Jerusalem für das Heiligtum. Und als die Zeit fast zu Ende war, die 70 Jahre, als sie fast zu Ende waren, da hörte er dieses Gespräch zwischen zwei Engeln, wo der eine sagt, es sollen noch 2300 Abende morgen vergehen, bis das Heiligtum wieder geweiht wird. Die Hinweise, die wir in der Bibel finden, die damals der Gabriel ihm sagen sollte, in Kapitel 8, Vers 16 wird uns gesagt, dass der Gabriel ihm das Gesicht auslegen soll. Da sagt er im Vers 17 zum Schluss, Daniel, denn dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes, also nicht jetzt in der Zeit, wo du lebst, Daniel. Oder Vers 19, da heißt es, wie es denn geschehen wird zur Zeit des Zorns, denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Und damit er es wirklich versteht, wird er nochmal darauf aufmerksam gemacht, im Vers 26, da heißt er, das ist wahr, dieses Gesicht, aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dorthin. Also es scheint schon zu sein, dass das eine lange Zeit ist, die hier angesprochen wird. 2300 Abende und Morgen. Immer wenn die Bibel von Abenden und Morgen spricht, dann meint sie immer einen Tag. Tag beginnt mit der Nachthälfte und die zweite Hälfte ist die Taghälfte. Das wären 2300 Tage. Wenn man das buchstäblich nehmen würde, dann wären das ein bisschen über 6 Jahre. Das ist nicht so lange. Und damals muss man kein Buch versiegeln. Aber in der Prophetie gibt es ja diesen Gedanken, dass ein Tag gleich ein Jahr ist. Das ist etwas, was lange Zeiträume transparent macht. Also wenn ich zum Beispiel in Nürnberg eine Straße suchen möchte, dann habe ich früher immer einen Stadtplan gebraucht. Heute haben wir ja sondern Navis im Auto, manchmal auch über Handy zu installieren. Aber dann haben wir Navis und die führen uns dorthin. Aber bevor es diese gegeben hat, braucht man einen Stadtplan. Da muss man sehen, dort stehen wir, dort wollen wir hin und das ist die Straße, die dorthin führt. Das ist dann gut, wenn ich in einer Stadt das habe. Wenn ich von hier nach Hamburg fahren will, dann nützt mir der Stadtplan von Nürnberg sehr wenig. Dann könnte ich mir vielleicht die ganzen Stadtpläne kaufen, die es gibt zwischen Nürnberg und Hamburg. Dann bräuchte ich einen Lastwagen, den ich mitnehmen müsste. Aber dann hätte ich immer noch nicht die Zwischenwege zwischen den Städten. Ich brauche eine Karte, die alles zusammenzieht. Und dieser Maßstab, der in der Prophetie den Zeitrahmen zusammenzieht, heißt, ein Tag ist gleich ein Jahr. Dann wären das 2300 Jahre. Es ist schon spannend, was so in der Heiligen Schrift drin steht. Daniel bekommt von Gott gesagt, pass auf, es dauert noch einige Zeit. Und die Leute der Adventbewegung, die haben diesen Text gelesen. Und sie sagten sich, es ist eigentlich die Zeit, die jetzt genau vor uns steht. Diese 2300 Abende und Morgen gehen bis hinein in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Jetzt ist es soweit. Das Heiligtum wird diese Erde sein, Jesus kommt wieder. Ich habe vor einiger Zeit eine Karte bekommen. Die ist sehr spannend. Eine Karte, die geschrieben worden ist 1906. Es waren damals zwei junge Leute, ein junger Mann und eine junge Frau. Sie haben sich in
England kennengelernt und sie waren verliebt ineinander. Und der John und die Anna, sie sagten sich, okay, wir werden jetzt miteinander uns ein wenig brieflich kennenlernen und dann werden wir uns wieder sehen. Es war sehr schön, was wir heute erlebt haben. Und so haben sie ausgemacht, dass der John der Anna einen Brief schreibt oder eine Karte schreibt. Und sie sind nach Hause gefahren, jeder war sehr bewegt und freute sich schon, dass sie bald Post bekommen werden vom anderen. Und die Anna wartet und wartet und wartet und es kommt nichts. Sie war sehr enttäuscht. War denn das, was sie vor kurzem erlebt hat, alles nur ein Strohfeuer? War das alles nur geheuchelt? Warum kommt nichts? Sie war so gefrustet, dass sie dann den Gedanken ganz aufgegeben hat. Sie hat jemanden geheiratet und hat dort eine Familie mit ihm gegründet. Der John, der hat geschrieben. Er hat eine Karte geschrieben. Sogar noch am gleichen Abend hat sie eingeworfen. Und er wundert sich, warum antwortet die Anna nicht? Jetzt habe ich schon geschrieben und es kommt nichts zurück. Warum antwortet sie nicht? Der war genauso frustriert. Und auch er, nach vielen Monaten, hat sich jemanden anders gesucht, hat geheiratet. Und wie es so gehen soll, die zwei Ehepartner sterben und viele Jahre später treffen sich Anna und John irgendwo an einem Platz. Und sie gehen aufeinander zu und sagen, ich kann dich nicht verstehen. Warum hast du nicht geschrieben, sagt die Anna. Und die Anna sagte, ja, ich habe geschrieben. Viele Jahre später hat sich das gelöst, dieses Problem. 1969 ist diese Karte angekommen. 60 Jahre später. Die Post hat irgendwo die Karte gefunden, hat sie dann doch noch verteilt. Was wäre geschehen, wenn die richtige Information zur richtigen Zeit gekommen wäre? Was wäre geschehen, wenn John und Anna die Post voneinander bekommen hätten? Was wäre geschehen, wenn die ersten Pioniere, wenn die Adventbewegung, die Leute der ersten Stunde, das, was sie in dem Wort Gottes gelesen haben, richtig verstanden hätten? Es wäre Gewaltiges passiert. Aber eins dürfen wir wissen, wenn wir uns auf das Wort Gottes verlassen, dann sind wir nie verlassen. Manchmal kann es sein, dass wir ein bisschen Dinge missverstehen. Das kann passieren. Aber wenn wir es missverstehen, Gott wird uns immer wieder zurechtbringen. Er wird uns immer wieder zum Wort Gottes zurückbringen. Und er wird uns Dinge offenbaren und zeigen, die unser Leben glücklich machen. Und ich freue mich, dass er verheißen hat, er kommt bald.